Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Heute ist der 13. Mai, es ist 9 Uhr morgens. Ja, heute zeichnen wir eine Stunde früher auf als sonst. Mein Name ist allerdings immer noch Eric Graydon und auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Heute geht es um nichts Geringeres als die Zukunft der Globalisierung. Also wird der Welthandel, wie wir ihn kennen, die Corona-Krise überstehen? Beziehungsweise ist das überhaupt wünschenswert? Was wird dieses Virus für die ärmsten Länder der Welt bedeuten? Und müssen wir unser Verhältnis zu China überdenken? Also es gibt mal wieder einiges zu tun. Herr Fratscher, los geht's. Laut den jüngsten Prognosen der Welthandelsorganisation könnte der globale Warenaustausch im laufenden Jahr wegen der Corona-Krise um bis zu ein Drittel einbrechen. Es könnte allerdings auch noch deutlich schlimmer kommen. Wird die Globalisierung, wie wir sie kennen, diese Krise überleben?
Sie wird sie überleben. Da bin ich fest von überzeugt. Sie wird sie etwas anders überleben. Aber ja, ich glaube, viele liegen falsch, die jetzt behaupten, das wird sich alles verändern. Und häufig ist es so, dass man in Krisen sich abschottet und gerne in sein eigenes Häuschen zurückziehen will. Also auch sprich Globalisierung eher als was Schlechtes sieht. Und das ist eigentlich falsch. Also man muss genau hinschauen. Und natürlich haben die recht, die sagen, ohne Globalisierung hätten wir wahrscheinlich dieses Virus gar nicht bei uns jetzt. Denn, ja, wir alle wissen, das Virus ist wahrscheinlich zuerst einmal in Wuhan, in China, relativ Zentralchina ausgebrochen und hat sich dann halt letztlich über Menschen, die viel gereist sind, die sich viel bewegt haben, auf andere Teile Chinas dann übertragen und dann ultimativ auf die gesamte Welt. Und Globalisierung heißt vier Dinge. Globalisierung heißt, dass Güter und Dienstleistungen sich frei oder relativ frei weltweit bewegen können. Das heißt, dass Kapital, also Geld, also Vermögenswerte global sich bewegen können, aber natürlich auch Menschen, dass Menschen reisen können, auch in anderen Orten Arbeit aufnehmen können, arbeiten können, Geld verdienen können. Und trotzdem muss man ehrlich sagen, ohne diese Globalisierung ginge es uns vor allem in Deutschland nicht so gut. Also Deutschland ist der große Gewinner eigentlich der Globalisierung der letzten 50, 60, 70 Jahre. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte, also sind Güter und Leistungen, die wir anderen im Rest der Welt verkaufen. Es gibt eigentlich kaum ein Land, das so gut und so erfolgreich darin ist, Dinge im Ausland zu verkaufen wie wir. Heißt, wie gesagt, Hälfte der Wirtschaftsleistung, fast jeder zweite Job hängt direkt oder indirekt an unseren Exporten. Häufig die richtig guten Jobs, also die richtig auch gut verdienen, weil das Produkte sind, Autos, Maschinen, Chemie, Pharmazie, also Dinge, in denen wir Deutschen einen komparativen Vorteil haben, also richtig, richtig gut sind. Ich würde hier sehr warnen zu sagen, klar, wir werden gleich sicherlich auch über Fehler und Übertreibung der Globalisierung sprechen. Aber erst einmal muss man sagen, die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir den Wohlstand haben, den wir heute haben.
Wenn wir sagen, diese Globalisierung wird sich vermutlich verändern, das wird andere Ausprägungen haben als eine Konsequenz dieser Krise. Wie wird Deutschland danach dastehen?
Ja, es wird sich auch in Deutschland einiges ändern und natürlich wird sich die Globalisierung verändern, weil wir haben, glaube ich, jetzt nicht nur durch diese Krise, durch diese Pandemie gesehen, dass die Globalisierung auch viel Schaden anrichten kann, dass es Übertreibungen gibt, dass es Missbrauch der Globalisierung gibt. Und auch das gehört zu einer ehrlichen Debatte dazu. Natürlich ist diese Globalisierung, diese freie Bewegung von Gütern, Dienstleistungen, Kapital, Menschen wirtschaftlich etwas sehr, sehr Gutes, aber es gibt halt viel Missbrauch und ein Beispiel sind, dass Steuern gerne von den Unternehmen, die von der Globalisierung profitieren, dorthin verschoben werden, wo sie am wenigsten Steuern zahlen. Also die verdienen ihr Geld, indem sie hier Güter und Dienstleistungen in Deutschland verkaufen wollen, aber nicht ihre Steuern hier zahlen, sondern tun das auf den Cayman Islands oder irgendwo anders, wo sie praktisch keine Steuern zahlen. Und auch im Umkehrschluss, das, was wir jetzt in der Pandemie natürlich erleben, ist, dass wir realisieren, oder werden ganz wichtige Medikamente in einer einzelnen Fabrik in China produziert. Und wenn die sagen, wir können oder wollen nicht produzieren oder euch das nicht verkaufen, dann haben wir hier ein riesiges Problem. Also Man muss sicher gehen, dass man eben nicht diesen Missbrauch zulässt oder sich in eine zu hohe Abhängigkeit begibt. Und dann muss man halt sehr genau überlegen, wo wollen wir, was ist uns so wichtig, dass wir das nicht wollen, dass es außerhalb Europas getätigt wird. Wo sind wir wirklich so abhängig oder so verletzlich, dass wir uns selber schützen müssen? Das ist die Frage, die jetzt gerade in dieser Krise natürlich ganz offensichtlich wird.
Ja, müssten wir nicht mehr Quellen von bestimmten Dingen haben, weil natürlich eine globalisierte Wirtschaft, Globalisierung suggeriert ja erstmal, dass Dinge aus vielen Orten kommen. Sie haben jetzt das Beispiel von dieser Medikamentenfabrik angesprochen. Es ist durchaus natürlich möglich, dass aufgrund dieses Wettbewerbs, gerade des Kostendrucks, der dann entsteht, einzelne Orte, einzelne Regionen die Quelle für bestimmte Produkte weltweit werden, sodass man sich da dann eben in genau diese Abhängigkeit begibt. Wie kann man etwas daran ändern? Weil natürlich der Grund, aus dem die Unternehmen das so machen, der Grund, aus dem in bestimmten Regionen produziert wird, ist es eben, dass es dort möglich ist, dass diese Güter in einer bestimmten Qualität zu liefern, gleichzeitig aber das sehr, sehr günstig zu tun. Was kann man dagegen tun, dass die Unternehmen diesem Kostendruck nachgeben?
In manchen Bereichen kann man gar nichts tun. Sprich Rohstoffe als ein Beispiel. Ein Beispiel ist, in China werden seltene Erden produziert. Also jeder, der ein Handy hat, also so ziemlich jeder von uns, hat, um ein Handy zu haben, brauchen sie gewisse Mineralien, gewisse Rohstoffe, die es nur in ganz, ganz wenig Orten der Welt gibt, vor allem in China. Und die haben vor ein paar Jahren mal gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt einen Ausfuhrstopp dieser seltenen Erden, um Druck auf die USA und auf andere Länder auszuüben. Und da können Sie schlecht sagen, oh, das produzieren wir dann hier in Deutschland oder irgendwo anders in Europa, weil wir diese Rohstoffe gar nicht haben. Also in manchen Bereichen ist es nicht möglich, in anderen ist es möglich zu sagen, wir wollen, dass gewisse Dinge, Beispiel Medikamente, in Europa produziert werden. Und da muss man halt genau überlegen, was sind so essentielle Dinge, dass wir sie hier machen wollen. Und dann muss man überlegen, wie kriegt man das hin, dass man den Unternehmen sagt, ja, ihr könnt produzieren, aber ihr müsst es schon versuchen, hier im Inland zu produzieren. Dann gibt's Tricks, das nutzen manche Regierungen, die sagen, okay, es gibt Einfuhrbeschränkungen oder Einfuhrzölle auf Dinge, die uns hier ganz wichtig sind, die wir hier im Inland produzieren wollen. Ein Beispiel sind landwirtschaftliche Produkte. Also unsere Landwirtschaft ist hochprotektioniert, kriegt hohe Subventionen. Es gibt hohe Einfuhrzölle oder in manchen Bereichen Quoten. Also sie dürfen beispielsweise Rindfleisch aus dem Ausland, da gibt es eine gewisse Menge, die eingeführt werden darf, bis dahin und nicht mehr. Damit dann halt die Rindfleisch hier in Europa produzieren, in der Europäischen Union, dadurch letztlich einen Vorteil haben, weil sie einfach keinen Wettbewerb aus dem Ausland haben. Und da sieht man schon, da kann man drüber streiten. Bei Medikamenten sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass wir die wichtigsten Medikamente in Europa produzieren wollen, dass da keine zu hohe Abhängigkeit entsteht. Aber bei der Landwirtschaft wird es schon wieder schwieriger. Wollen wir wirklich alle landwirtschaftlichen Produkte hier auskömmlich in Europa produzieren, sodass wir nicht auf Importe abhängig sind? Ist fast gar nicht möglich, denn wir haben ja relativ viele Menschen, über 500 Millionen, die hier in der Europäischen Union leben, auf relativ engem Raum. Und manche Dinge können wir nicht oder nicht so gut produzieren, wie das vielleicht Länder in Südamerika oder in Asien oder Afrika können. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn wir sagen, wir machen hier Beschränkungen, dann muss man natürlich auch akzeptieren, dass andere Länder sagen, ja, wir beschränken unseren Handel aber auch. Und dann kommt man ganz schnell in so eine Spirale, in dem der Welthandel dann leidet. Und haben mittlerweile viele vergessen, aber USA und China waren in einem solchen Handelskrieg im letzten Jahr, weil die gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass ihr hier so viele Dinge bei uns verkaufen könnt, aber wir wollen gerne weiter bei euch verkaufen. Und ja, wir wissen, wie groß der Schaden ist, wenn es zu solchem Handelskrieg kommt.
Der US-chinesische Handelskrieg gehört ungefähr in die gleiche Kategorie wie Brexit, im Sinne von Dingen, bei denen man vor 6 Monaten noch dachte, dass sie die Welt bestimmen werden und mittlerweile fast irrelevant geworden sind scheinbar. Ja. Sie sprechen es an, in bestimmten Aspekten ist man auf globalisierten Handel angewiesen. Viele Dinge, die wir hier brauchen, können wir hier schlicht nicht produzieren. Es ist aber natürlich auch so, dass natürlich die Globalisierung einerseits zu missbräuchlichen Praktiken etwa im Punkt Steuern geführt hat, aber es hat zum Beispiel natürlich auch dazu geführt, dass in vielen Ländern, in denen für etwa den europäischen Markt produziert wird, sehr schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Die Bilder der Näherinnen in Bangladesch haben wir, denke ich, alle noch vor Augen. Ist das etwas, was man retten muss? Ist das etwas, was es wert ist, durch die Krise durchgebracht zu werden?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wo fängt unsere Verantwortung an und wo hört sie auf? Und es gibt ja gewisse Kennzeichnungen, Fairtrade-Kennzeichnungen, die sagen, das ist in Ländern und von Menschen, Unternehmen produziert worden, die ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fair und gut behandeln. Und dann ist die Frage, was ist fair und gut? Also natürlich, glaube ich, aus moralischer Gesichtspunkt wollen wir sagen, wir wollen keine Produkte bei uns kaufen, die jetzt durch Kinder oder Zwangsarbeiter produziert werden mussten, die dazu gezwungen werden. Wir wollen schon, dass die produziert werden unter humanen und ordentlichen, anständigen Arbeitsbedingungen. Und dann ist die Frage, wie definiert man das? Und wenn Sie sagen, eigentlich will man doch, dass der Mensch in Bangladesch oder in China genau die gleichen Arbeitsbedingungen, dass die Person auch nur 39 Stunden die Woche arbeiten muss und auch so gut den Lohn bekommt wie hier und eine Krankenversicherung und eine Altersversicherung, all das bekommt. Also wenn Sie es so weit drehen, dann irgendwann ist es natürlich völlig unmöglich, in den Ländern zu produzieren, weil dann können Sie es auch in Deutschland oder in Europa günstiger produzieren. Und dann sind halt diese komparativen Vorteile weg. Also nehmen wir das Beispiel Landwirtschaft. Es kann gut sein oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag auf einer Fläche, auf einem Hektar, wenn ich jetzt mal irgendwie Tomaten nehme, in Deutschland oder in Italien, höher, als wenn man das irgendwo in Ghana macht. Jetzt kann man sagen, wieso wollen wir das in Ghana produzieren? Nur weil die dort geringere Löhne bekommen, weil die härter arbeiten müssen, schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Das ist doch unfair. Und jetzt kommen wir wieder in komparativen Vorteilen, dieses Konzept rein. Aber wir können nicht alles in Deutschland und Europa produzieren, sondern wir fokussieren uns darauf, was wir relativ gut können, vergleichsweise gut können. Und in Afrika, die haben ja relativ geringe Arbeitsproduktivität, haben halt, denen fehlen die Maschinen, denen fehlt viele andere Dinge und deshalb sind die in Afrika, haben einen komparativen Vorteil in Dingen, die ja geringere Wertschöpfung haben, also geringeren Mehrwert schaffen. Und das ist halt häufig Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen die landwirtschaftlichen Exporte aus anderen Ländern nach Deutschland, nach Europa beschränken, dann schadet man natürlich vor allem den armen und ärmsten Ländern. Dann nimmt man vielen, vielen Afrikanern ihre Lebensgrundlage. Also ich würde es eher umdrehen, sagen, ja, natürlich müssen wir auf faire Arbeitsbedingungen und ordentliche Arbeitsbedingungen drängen in den ärmsten Ländern und das auch einhalten und sagen, wir machen sonst, dürfen die hier nicht verkauft werden, die Produkte. Aber wir dürfen nicht so weit gehen, dass man den Menschen dort ihre Lebensgrundlage nimmt. Und das ist letztlich ja der Kampf oder die Schwierigkeit, um wirklich zu definieren, was ist ein fairer Handel.
Das passt ganz gut. Dann können wir nämlich direkt übergleiten zu der nächsten etwas allgemeiner gefassten Frage, die aber natürlich aus dem gleichen Stall kommt, nämlich was diese Krise mit den Entwicklungsländern machen wird. Auch hier gibt es relativ aktuelle Zahlen vom Internationalen Währungsfonds. Die haben vor kurzem gesagt, dass seit Anfang der Corona-Krise gigantische Mengen Geld aus den Entwicklungsländern abgezogen wurden. Also Investitionen, die abgezogen wurden. Das hat sich wohl seitdem etwas relativiert. Aber es bleibt natürlich dabei, dass diese Staaten in Schwierigkeiten stecken. Viele von ihnen verfügen nicht mal ansatzweise über die Finanzmacht etwa eines Deutschlands, wenn es jetzt darum geht, den eigenen Gesundheitssektor oder die eigene Wirtschaft vor den Folgen einer solchen Pandemie zu schützen. Der IWF hat jetzt für mehr als 70 Staaten den Schuldendienst ausgesetzt, eben um sie zu schützen. Wie gefährlich, würden Sie sagen, ist die Lage aktuell ja, für diesen EM-Markt, für den Markt der Entwicklungsländer?
Es ist dramatisch und wir betreiben natürlich in Deutschland so ein bisschen eine Nabelschau und schauen auf unser Land und sagen, wie geht's denn hier und alles ganz schlimm und es ist ja auch wirklich unglaublich schwierig für viele. Aber ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie viel schlimmer die Lage für viele Menschen in den ärmsten und armen Ländern der Welt ist. Denn die haben kein Gesundheitssystem wie wir. Die haben keine oder wenig Beatmungsgeräte, die haben wenig Medikamente, die können kaum testen, die können kaum nachvollziehen, wer hat's denn jetzt? Wenn Sie in einer armen Stadt in Neu-Delhi oder in Südafrika leben, dann ist nicht viel mit Social Distancing und Distanz halten und sich nicht anstecken. Und also viel schlechteres Gesundheitssystem. Das heißt, die Mortalitätsrate ist sehr, sehr viel höher. Das heißt auch, dort gibt es keinen Staat, der dann mal viele Milliarden in die Wirtschaft pumpen kann, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Geld geben kann, die Unternehmen unterstützt, Kurzarbeitergeld und so weiter. Also sie haben wesentlich weniger als Grundlage, wie sie durch diese Krise kommen können. Jetzt aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht ist es nochmal dramatischer, weil das sind viele der Schwellenländer sind nicht so gut diversifiziert, haben ihre Risiken nicht so gut geteilt, wie wir das in Deutschland tun. Wir exportieren im Prinzip in die gesamte Welt und haben eine ganz breite Produktpalette. Wir verkaufen ja nicht nur Autos, sondern viele verschiedene Typen von Maschinen und haben hunderte mittelständische Unternehmen und Chemie und Pharmazie. Und viele dieser armen Länder, die produzieren wenige Güter für den Export. Das sind meistens Rohstoffe, deren Preise jetzt massiv eingebrochen sind. Das kriegen viele von uns über die Ölpreise mit, die fast 60-70% ihres Werts verloren haben, aber auch an viele andere Rohstoffe. Das heißt, denen bricht die Einnahmen durch die Exporte weg, aber komplett. Zweitens heißt das auch, die ausländischen Investoren ziehen ihr Geld aus dem Land ab, weil die sagen, das ist uns zu riskant. Da gehen wir mal lieber in sicherere Länder und in sicherere Anleihen, Beispiel deutsche Staatsanleihen. Deshalb auch deshalb zahlt der deutsche Staat mittlerweile negative Zinsen auf seine eigenen Schulden. Und das heißt, dann werten auch die Währungen in diesen Ländern ab. Und das ist so ein Cocktail, der bedeutet, viele Unternehmen können sich da nicht mehr finanzieren, können nicht mehr investieren, müssen die Leute entlassen. Massenarbeitslosigkeit ist das Resultat und dann häufig auch eine Schuldenkrise, weil wenn die eigene Währung abwertet, wenn die eigenen Investoren kein Geld mehr leihen wollen, dann sind viele sehr schnell, also Unternehmen, aber auch Staaten überschuldet. Und dann ist die Gefahr groß, dass wir in eine gigantische Finanzkrise kommen in den Schwellenländern, in den ärmsten Ländern, weil die ihre Schulden nicht bedienen können.
Aber wenn wir uns das jetzt aus rein volkswirtschaftlicher Sicht angucken, es gibt drei Märkte, die sind für Deutschland überlebenswichtig. Ich habe das gestern Abend nochmal zusammengerechnet, also auf Grundlage der Zahlen von 2018, wenn wir die EU einschließlich Großbritannien, die USA und China zusammennehmen, dann sind das rund 75%, also 3/4 der deutschen Exporte. Ehrlich gesagt, was interessiert uns denn dann volkswirtschaftlich der Rest der Welt?
Naja, immerhin 25% ist nicht wenig. Da hängen immer noch viele, viele Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Jobs in Deutschland dran. Es sind häufig die Wachstumsländer, denn häufig sind ja auch die ärmsten Länder die, die auch sehr stark wachsen. Nehmen Sie mal Indien. Indien gehört mit zu einem der ärmsten Länder pro Kopf Einkommen. 1,3 Milliarden Menschen leben dort. Ist fast so groß wie China von der Bevölkerung her, ist aber nur ungefähr ein Viertel wirtschaftlich gesehen der Größe Chinas, wächst in den letzten Jahren massiv. Also es ist ein großes Potenzial, was sich auch da wirtschaftlich ergibt. Und nochmals, wir dürfen auch nicht nur ganz eng wirtschaftlich denken und sagen, wo können wir unsere Produkte verkaufen, wo können wir Geld verdienen, sondern Globalisierung hat viele Facetten. Und ich will das Thema Migration, Kriege, Konflikte nochmal betonen. Wirtschaftliche Armut, Konflikte, Krisen führen häufig zu Krieg und zu Massenmigration und Flucht. Und militärische Konflikte und Migration, das betrifft uns sehr wohl, auch wirtschaftlich gesehen, also abgesehen vom Moralischen, wo wir natürlich eine Verantwortung haben. Und deshalb können wir das nicht ignorieren, was in diesen ärmsten und armen Ländern der Welt passiert, weil wir letztlich alle davon betroffen sind, was wir hier in Europa, aber auch was wir in Afrika oder in Indien machen.
Es gibt natürlich immer noch die gesonderte Situation mit China. China ist einerseits im Zuge dieser Corona-Krise natürlich als Ursprung des Virus sehr in die Schlagzeilen gekommen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, sowohl für die Region Asien als auch natürlich für Deutschland. Jetzt werden die Rufe laut, besonders aus den USA, dass man sich doch jetzt wieder von China distanzieren sollte. Der US-Präsident hat gerade verfügt, dass ein US-Pensionsfonds keine chinesischen Anleihen kaufen dürfe. Also auch da die amerikanisch-chinesische Handelsstreitigkeit scheint noch nicht so ganz vom Tisch. Ist es angesichts dessen vielleicht auch Zeit für Deutschland allgemein, die Verflechtung mit China zu überdenken, sich vielleicht da etwas mehr aus China zurückzuziehen? Oder ist das einfach schlicht alternativlos?
Ja, das ist genau das Problem für Deutschland und für viele andere Länder auch. Für viele deutsche Unternehmen ist China mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt. Nehmen Sie mal die deutschen Automobilhersteller. Volkswagen macht ungefähr ein Drittel seiner Gewinne in China. Also viel, viel, viel mehr als in Deutschland oder sogar als in ganz Europa. Ist nicht großartig anders für Daimler oder für BMW und Audi, die einfach für die China ein unglaublich wichtiger Markt ist. Wenn die jetzt sagen, wir wollen da, oder die Bundesregierung sagt, wir wollen jetzt mit China einen Handelskonflikt anzetteln, dann würden die Chinesen sehr schnell sagen, ja, aber ihr habt doch die ganzen deutschen Unternehmen bei uns, die hier sehr gutes Geld verdienen. Dann werden wir denen auch mal das Leben schwer machen. Das zeigt die Abhängigkeit. Deutschland ist nun mal ein winziges Land im Vergleich zu China. 82 Millionen Deutsche gegen 1,3 Milliarden Chinesen. Klar, das Pro-Kopf-Einkommen ist dort geringer, aber die Volkswirtschaft in China ist mittlerweile ein Vielfaches größer als die deutsche. Das heißt, wir können nicht wirklich auf Augenhöhe mit China verhandeln als Deutsche, weil die natürlich, weil wir sehr viel stärker von China profitieren als die Chinesen von uns. Und Tatsache ist, China spielt nicht nach fairen Regeln der Globalisierung. Das ist Fakt. Es gibt die Welthandelsorganisation, die Welthandelsregeln festlegt, wie man sich zu verhalten hat. Das gilt für den Handel von Gütern und Dienstleistungen. Es geht aber auch beispielsweise um Investitionen. Sie können als deutsches Unternehmen in vielen Sektoren in China nicht investieren. In der Telekommunikation, im Finanzsystem sehr begrenzt. In vielen anderen Bereichen haben sie keinen Zugang zu beispielsweise Ausschreibungen der Regierung. Während umgekehrt chinesische Unternehmen Zugang zu all diesen Sektoren in Deutschland haben. Wir haben ja die Diskussion um Huawei und das 5G-Netz. Sollen die jetzt ein chinesisches Unternehmen, sollen die bei uns investieren dürfen? Ja oder nein? Und das Problem ist, China spielt nicht nach fairen Regeln. Deshalb, ich tue das ungern, Donald Trump recht zu geben, aber er hat natürlich recht, wenn er sagt, dass China hochprotektionistisch und sehr unfair spielt. Nur jetzt ist die Frage, wie kriegt man China dazu, nach fairen Regeln zu spielen und gleichzeitig sich nicht selbst in den Fuß zu schießen, indem man hier einen Handelskonflikt vom Zaun reißt. Und das ist die Schwierigkeit, in der wir im Augenblick sind. Donald Trump hat das ja ungeschickt gemacht. Er hätte eigentlich mit Europa sich absprechen müssen, gesagt hat, ihr Europäer, wir Amerikaner haben die gleichen Interessen. Wir wollen, dass China sich öffnet und unsere Unternehmen genauso behandelt, wie wir deren Unternehmen behandeln. Und das hat er leider nicht gemacht. Jetzt steckt man in so einer komischen Konflikt, wo man weiß, in dieser Pandemie, in der eh schon die Wirtschaft schlecht läuft, will man nicht noch zusätzlich einen eskalierenden Handelskonflikt haben. Aber das ist die schwierige Wahl. Also wir Deutschen müssen sehr, sehr vorsichtig sein, weil wie gesagt, Deutschland ist einer der großen Gewinner der Globalisierung. Wir verkaufen viele Produkte woanders, aber wir haben auch sehr viele Auslandsinvestitionen, also Beteiligungen an Unternehmen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht, dass ausländische Unternehmen hier in Deutschland deutsche Unternehmen kaufen, diese Heuschrecken, um den Begriff, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, in den 2000er Jahren genutzt hat, wir wollen nicht, dass hier unsere Unternehmen aufgekauft werden, dann müssen wir wirklich zweimal denken. Denn wenn andere Länder genau das Gleiche sagen, wir wollen nicht, dass deutsche Unternehmen hier unsere Unternehmen aufkaufen, dann ist der Schaden für uns Deutsche und unsere deutsche Wirtschaft und unsere deutschen Unternehmen ungleich größer. Deshalb müssen wir hier sehr vorsichtig sein, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, also sprich einen Konflikt vom Zaun zu brechen, bei dem wir Deutschen letztlich die größten Verlierer sind.
Also um es runterzubrechen, im Endeffekt sagen Sie, man kann zwar durchaus kritisch gegenüber China sein, allerdings sind die für uns so wichtig, dass wir denen wirklich nicht Paroli bieten können.
Ja, und dann kommen wir wieder zum Thema Europa. Also wer kann China Paroli bieten? Wir Deutschen sind zu klein. Die Europäische Union mit 500 Millionen Menschen und einer größeren Volkswirtschaft als der chinesischen, wir können den Chinesen sehr wohl Paroli bieten. Das zeigt, weshalb wir Deutschen Europa brauchen und ein starkes Europa, das mit einer Stimme spricht und sagt, wenn ihr Chinesen etwas gegen ein deutsches Unternehmen unternehmt und denen schaden wollt, dann macht es besser nicht, weil dann würden hier die gesamte Europäische Union, 27 Länder, alle gegen euch sein. Und deshalb, auch deshalb ist Europa so wichtig. Und wir vergessen das gerne in Deutschland. Meinen wir könnten das alles alleine und Europa würde uns nur hindern und würde uns Geld kosten. Das zeigt, wie wichtig Europa in diesem globalen Wettbewerb und auch in dem globalen Konflikt ist, damit wir auch unsere deutschen Interessen behaupten können.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf, diesen Podcast können Sie auf allen gängigen Plattformen hören und gerne auch abonnieren. Wenn Sie eine Frage oder Anregung für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.